Jetzt kommt deine Gesundheit. Der Gesundheitspodcast aus dem Klinikum Esslingen.
Hallo zusammen, ich begrüße euch alle sehr herzlich zu unserer neuen Podcast-Folge Deine Gesundheit, dem Podcast des Klinikums Esslingen. Mein Name ist Anja Dietze, ich bin Unternehmenssprecherin am Klinikum Esslingen und ich freue mich sehr, heute einen Chefarzt zu begrüßen, nämlich den Herrn Professor Wege. Der ist Chefarzt einer Klinik mit einem ganz langen Namen, Klinik für allgemeine innere Medizin, Hämatologie, Onkologie, Infektiologie und Gastroenterologie, also ganz, ganz viele Themengebiete, die in dieser Klinik bearbeitet werden. Und ich freue mich erstmal sehr, dass Sie da sind. Hallo, Herr Wege.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Wunderbar. Wir haben jetzt bei den ganz vielen Themen, die in Ihrer Klinik bearbeitet werden, sage ich mal so, haben wir uns jetzt mal ein Organ rausgegriffen heute, nämlich die Leber. Kennen ja alle das wichtige Organ. Gibt viele wichtige Organe, aber das ist auch ziemlich wichtig. Und mit dieser Leber wollen wir uns heute ein bisschen näher befassen, weil Sie sind ja auch spezialisiert auf diese Erkrankungen der Leber. Wie wird man denn zum Leberspezialisten? War das schon immer Ihr Traum, sich mit der Leber zu beschäftigen?
Ja, tatsächlich fing das früh an, die Begeisterung für die Leber. Ich sag mal so, die Anatomie war mir etwas zu langweilig während des Studiums. Ich habe mich immer für die biochemischen Abläufe interessiert. Biochemie war mein Lieblingsfach in der Vorklinik. Und die meisten biochemischen Prozesse laufen halt in der Leber als im größten Stoffwechselorgan des Körpers ab. Und diese Faszination ist geblieben, die ich dann auch im Rahmen meiner akademischen Laufbahn ausgebaut habe. Und deswegen bin ich auch gezielt hier nach Esslingen gekommen, um auch das zu dem Zeitpunkt schon bestehende Leberzentrum zu übernehmen.
Ja, sehr spannend. Und Medizin, war das auch schon immer ein Jugendtraum, Arzt zu werden?
Nein, das ist eine andere Geschichte. Das würde, glaube ich, den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Aber ich bin dann doch relativ schnell sehr froh gewesen, in der Medizin gelandet zu sein, Menschen zu helfen, Diagnosen zu stellen. Das ist was sehr Befriedigendes, wo man auch fast jeden Tag mit einem guten Gefühl nach Hause geht.
Das ist doch wunderbar. Wie die meisten Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich feststellen, sie kommen nicht direkt aus dem Schwabenländle, hört man schon an der Aussprache. Sie sind aus Hamburg zu uns gekommen. Haben Sie sich schon eingewöhnt in der Zwischenzeit?
Ja, ich bin jetzt schon fast 5 Jahre hier. Das fiel mir sehr leicht. Die Menschen hier sind alle freundlich, das Team ist großartig. Das Klinikum Esslingen ist ein toller Arbeitgeber, für den ich hier auch nochmal werben will.
Sehr gut.
Also von daher war das wirklich nicht schwer, hier Fuß zu fassen.
Wunderbar. So, jetzt wollen wir uns doch mal mit der Leber ein bisschen näher beschäftigen. Was macht die Leber überhaupt? Zu was brauchen wir die denn überhaupt in unserem Körper? Vielleicht können wir da mal ganz, ganz von vorne anfangen sozusagen.
Ja, Leber, der Name deutet es eigentlich schon an, hat was mit Leben zu tun. Die Leber ist die größte Drüse im menschlichen Körper, 1,5 Kilo im rechten Oberbauch. Und ohne Leber kein Leben. Das ist klar, was dann daraus folgert. Und die ganz zentrale Stoffwechselprozesse, biochemische Prozesse laufen in der Leber ab. Da geht es um die Produktion von Gerinnungsfaktoren, da geht es um die Produktion von Hormonen teilweise, da geht es um die Verstoffwechselung Substanzen, die aus dem Verdauungstrakt kommen. Deswegen hat die Leber auch als einziges Organ 2 zuführende Blutgefäße, nicht nur die Arterie, die ja sauerstoffreiches Blut bringt aus dem aus der Lunge, aus dem Herzen, sondern auch die Pfortader, die das Blut aus dem Verdauungstrakt bringt. Dort werden Nährstoffe, Aminosäuren, Fette etc. aufgenommen und in der Leber dann weiter verarbeitet. Die Leber ist ein Ausscheidungsorgan. Alles, was wir so an Medikamenten unserem Patienten verschreiben, wird über die Leber verstoffwechselt und dort für die Ausscheidung entweder über den Urin oder auch über die Galle vorbereitet. Also ohne Leber funktioniert nichts. Die Leber ist auch Energiespeicher, das wissen viele nicht. Das ist das, was uns jetzt gerade so ein bisschen Probleme macht. Überschüssige Kalorien, die wir aufnehmen, werden in Form von Fett gespeichert in der Leber. Und in unserer Überflussgesellschaft schlägt das dann manchmal über die Stränge. Und wir haben dann mit den Symptomen einer Fettleber zu kämpfen.
Okay. Fettleber, bleiben wir gleich mal da. Was heißt es dann? Ist die dann nicht nur 1,5 Kilo, sondern 3? Oder ist die dann wirklich auch fetter, schwerer? Oder ist das, hat das jetzt mit dem Gewicht der Leber gar nichts zu tun, wenn man von Fettleber spricht?
Das liegt sicherlich sehr daran, wie schnell dieser Prozess abläuft und was die Ursache ist. Mhm. Wenn es zum Beispiel große Mengen an Alkohol sind, Alkohol ist ein sehr energiereiches Getränk, sage ich mal, ein Kalorienträger, dann wird diese überschüssige Energie, weil wir das natürlich auch häufig dann abends konsumieren, zum Feierabend zum Beispiel, in der Leber gespeichert und dann kann die Leber tatsächlich groß werden. Wir sprechen dann von einer Hepatomegalie, also die Leber ist dann deutlich vergrößert und die ist dann auch schwerer. Was wir aber viel häufiger sehen, ist, dass die Leber eigentlich gar nicht sehr viel größer ist, sie ist nur kompakter. Das heißt, sie ist dann in der Ultraschalluntersuchung, das ist das Erste, was man machen würde, da stellt sich die Leber kompakt und auch weißlicher da in dem Ultraschall, weil einfach viel mehr Material drin ist, was dann diese Ultraschallwellen, die wir reinschicken für die Untersuchung, auch reflektieren kann.
Spannend. Daher kommt dann auch dieser Spruch, die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Sagt man ja so, wenn man viel Alkohol trinkt, dann gewöhnt sich ja die Leber da auch dran irgendwie. Oder ist das irgendwie so ein dummer Spruch, den man da mal irgendwie
immer hört? In Bezug auf Alkohol ist das schon, glaube ich, ein dummer Spruch eher, ja. Weil die Verstoffwechselung von Alkohol, die können sie nur, also es gibt zwei Systeme, die den Alkohol verstoffwechseln und ein System können sie natürlich durch Alkoholkonsum dann auch intensivieren und trainieren. Ja, aber ich glaube, der Spruch kommt viel mehr daher, dass so wie sonst in der Medizin oder im menschlichen Körper auch, die Natur viel Reserve eingebaut hat. Also wir wissen aus der Transplantationschirurgie, wenn Eltern einen Leberlappen für ihre Kinder spenden, aufgrund einer Stoffwechselerkrankung, das ist die häufigste Indikation dafür, dass dann dieser Leberlappen innerhalb von, also dieser Leberlappen wächst nicht nach, aber der verbleibende Leberlappen wird innerhalb von 2 bis 4 Monaten deutlich größer und übernimmt die Funktion wieder. Und wir kommen mit 20% des Lebergewebes aus, der Rest, die 80%, sind Reserve für Phasen erhöhter Stoffwechselbelastung. Die können auftreten zum Beispiel bei einer Infektion oder bei vermehrtem Alkoholkonsum. Also da ist eine Reserve drin. Deswegen ist es tatsächlich so, dass die Leber sich den Aufgaben anpasst.
Eigentlich ganz schön cool von diesem Organ, was das alles kann. Sehr cool. Ich glaube, das ist auch das einzigste Organ, das so dann wieder in Anführungszeichen, Sie haben es ja gerade schon ein bisschen erläutert, nachwächst sozusagen. Also die anderen Organe, wenn man da was wegschneidet, dann ist es ja weg.
Ja, das ist richtig. Es ist zumindest das Organ, was die höchste Regenerationsfähigkeit hat. Es ist natürlich nicht so, dass anatomisch nochmal ein neuer Leberlappen wächst. Das kennen wir ja aus dem Tierreich. Das gibt es beim Menschen tatsächlich nicht. Aber das Lebergewebe geht wieder auf das Ausgangsniveau zurück und der Leberlappen, der geblieben ist, der wird halt größer. Und diese Geschichte geht ja auch dann auf die Prometheus-Sage zurück, die ich dann auch immer gerne zitiere. Prometheus hat den Göttern das Feuer gestohlen, wurde dafür bestraft, an den Kaukasus gekettet. Jede Nacht kam ein Adler und hat an seine Leber gepickt. Und die ist dann immer wieder nachgewachsen. Die hat sich regeneriert. Und das ist natürlich jetzt eine Geschichte, die unendliche Qualen verdeutlichen soll, aber die hier dann auch jetzt mit der modernen Medizin sich erklären lässt. Die Regenerationsfähigkeit der Leber.
Sehr spannend. Jetzt kommen wir noch mal vielleicht ein bisschen dazu. Wir haben es schon angeschnitten. Alkohol, das ist ja irgendwie so das große Thema bei der Leber. Aber es gibt ja auch andere Dinge, die die Leber noch beeinflussen und auch belasten können. Sie haben es vorher auch schon angedeutet. Medikamente werden da auch verstoffwechselt. Auf was muss man denn da so aufpassen, dass es für die Leber nicht eine zu große Belastung wird?
Ja, also es gibt wenig Medikamente, also wovor haben wir Angst? Wir haben eigentlich Angst davor, dass wir entweder einen sehr schweren akuten Leberschaden bekommen, das nennen wir akutes Leberversagen, mit dann eventuell der Notwendigkeit einer Lebertransplantation. Mhm. Das kann auftreten als, wir nennen das idiosynkratische Reaktionen auf Medikamente. Das sind meistens so allergische Reaktionen. Die sind extrem selten. Mhm. Die können natürlich auftreten, aber da kann man jetzt sich nicht vorbeugend irgendwie vorschützen. Mhm. Und wenn eine neue Medikation gestartet wird vom Hausarzt, dann findet ja meistens auch eine Kontrolluntersuchung der Leberwerte mit statt. Und die würde das dann zeigen. Mhm. Das zweite ist, wenn durch eine chronische Leberentzündung eine Vernarbung der Leber einsetzt, eine Leberfibrose, die dann in eine Leberzirrhose, eine Schrumpfleber übergeht. Auch dann kann es irgendwann so sein, dass das funktionierende Lebergewebe durch Narbengewebe ersetzt wird und die Funktion nicht mehr ausreicht. Und erfreulicherweise gibt es da sehr wenig Medikamente, die das auslösen können. Das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist Methotrexat aus der Rheumamedizin. Das wissen die Ärzte, die das verschreiben und lassen dann auch die Leber regelmäßig zum Beispiel bei uns im Leberzentrum überprüfen. Mhm. Alle anderen Medikamente machen keinen wirklich relevanten chronischen Leberschaden. Mhm. Ja. Und ansonsten muss man sagen, das wissen vielleicht viele auch nicht, es sind nicht nur die Medikamente, sondern es sind auch viele Dinge, die wir im Reformhaus kaufen können, die wir selber erwerben können.
So Nahrungsergänzungsmittel.
Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel, wenn sie nicht ganz rein sind. Mhm. Oder was jetzt immer in den Wintermonaten sehr viel konsumiert wird, sind so Substanzen, die das Immunsystem stärken, Umcaloabo etc. Mhm. Auch für diese Substanzen ist beschrieben, dass sie ein akutes Leberversagen auslösen.
Oh, das ist ja eine wichtige Info, weil das wird ja dann, wenn ich das mir selber im Reformhaus oder wo auch immer kaufe und selber einnehme, weiß der Arzt ja davon gar nichts und dann kommt er ja auch nicht auf die Idee, meine Leberwerte prüfen zu müssen. Dann habe ich ja da ein viel höheres Risiko, weil ich ja da nicht unter Kontrolle bin sozusagen.
Deswegen ist medizinisch die einzige Empfehlung, die ich dazu geben kann, nehmen Sie nur die Medikamente ein, die wirklich in der Risiko-Nutzen-Bewertung ärztlicherseits sinnvoll für Sie sind. Also zum Beispiel Medikamente, die Cholesterin senken, machen fast regelhaft erhöhte Leberwerte. Die sind aber, wenn Sie den Nutzen betrachten, den die Cholesterinsenkung für sie macht, spielen die keine große Rolle. Mhm. Das heißt, wenn eine solche Risiko-Nutzen-Bewertung vorliegt, dann sind die Medikamente auch sinnvoll. Mhm. Und alles andere, was man darüber hinaus machen kann, da wäre ich vorsichtig und zurückhaltend.
Mhm. Sehr wichtige Info. Noch einmal, bevor wir auch noch zu anderen Erkrankungen kommen, ein paar haben wir ja schon angerissen, tatsächlich dieses Thema Alkohol gibt ja viele Studien, die sagen, der alkoholfreie Konsum von Bier nimmt stark zu. Es wird weniger Wein konsumiert. Also ein bisschen, ich weiß nicht, ob das gerade ein Trend ist oder ein Bewusstsein, dass die Menschen mehr auf ihre Gesundheit achten und weniger Alkohol trinken. Aber Alkohol ist ja schon ein Thema, das man bei der Leber ja vielleicht gar nicht sofort merkt, dass die da einen Schaden davon tragen kann.
Genau, die Leber leidet stumm und das ist vielleicht auch ganz gut so, weil ich glaube, sonst hätten wir höllische Schmerzen jeden Tag, wenn wir mitkriegen würden, was die Leber da an Belastungen zu ertragen hat. Mhm. Bei dem Alkohol ist das Problem, dass wir keinen sicheren Grenzwert festlegen können. Das liegt daran, dass jeder Mensch tatsächlich eine andere genetisch bedingte enzymatische Ausstattung hat und den Alkohol anders verstoffwechselt. Mhm. Wir kennen zwar einige genetische Marker, die einen in die eine oder andere Gruppe einsortieren lassen, aber das spielt natürlich für die Allgemeinheit keine große Rolle, weil wir die auch nicht alle untersuchen können.
Ich lasse jetzt einen Gentest machen, damit ich weiß, wie viel Gramm Alkohol ich am Tag zu mir nehmen darf. Okay.
Genau, richtig. Also was wir sagen können, ist, dass für Frauen 10 Gramm pro Tag, also das wäre ein kleines Glas Wein, für Männer 20 Gramm pro Tag, Alles, was darüber liegt, da können wir nicht mehr sagen, dass es unproblematisch ist. Ne? Wir sprechen hier von einem täglichen Konsum.
Mhm. Ja. Okay.
Und problematisch ist der Alkohol eben nicht nur als Alkohol, ich sag mal Genusssuchtmittel an sich, sondern eben auch als Kalorienträger. Mhm. Wenn Sie jeden Tag zusätzlich ein Glas Wein trinken, zu den Kalorien, die Sie normalerweise verstoffwechseln, dann haben Sie am Ende des Jahres mehr als 5 Kilo zusätzlich an Gewicht. So viel Kalorien sind da drin und das muss ja irgendwo bleiben. Und die Leber speichert es für schlechte Zeiten, die erfreulicherweise bei uns nicht kommen.
Okay, also dann sehr sorgsam mit dem Alkoholkonsum umgehen sozusagen. Was sind denn so die häufigsten Lebererkrankungen, die Ihnen im Leberzentrum begegnen?
In der Vergangenheit waren das sicherlich Patienten mit einer chronischen Virushepatitis, die Hepatitis C oder die Hepatitis B. Das sind zwei völlig unterschiedliche Viruserkrankungen. Die Hepatitis C können wir inzwischen mit Medikamenten heilen. Jeder, der diese Erkrankung hat, bekommt eine Therapie, die nebenwirkungsfrei ist und nach 2 bis 3 Monaten zur klinischen Heilung führt. Für die Hepatitis B haben wir in Deutschland die allgemeine Säuglingsschutzimpfung. Das heißt, die Menschen mit chronischer Hepatitis B, die wir jetzt behandeln, kommen aus Südostasien oder Afrika zu uns nach Deutschland. Das wird also weniger, die chronische Virushepatitis.
Woran merkt man das denn, wenn man daran leidet?
Man merkt es nicht. Es gibt aber über die Check-up-Untersuchungen, die auch von der Krankenkasse übernommen werden, jetzt auf Initiative verschiedener Fachgesellschaften die Integration der serologischen Tests. Das heißt, man guckt nach Antikörper gegen Hepatitis C und B im sogenannten Check-up 35, ab dem 35. Lebensjahr. Hintergrund ist das WHO-Ziel, dem sich auch die Bundesregierung verpflichtet hat, bis 2030 diese Erkrankung zu eradizieren.
Oh,
das werden wir nicht ganz schaffen, aber wir sind bei der Hepatitis C, glaube ich, auf einem guten Weg dorthin. Was dann übrig bleibt, und das sind dann Leberverfettungen. Und da ist für uns immer die Frage, bei 25-30% Fettleber in der Allgemeinbevölkerung müssen wir die herausfinden, die wirklich, bei denen wirklich Handlungsbedarf besteht. Und das sind Menschen mit einer Leberfibrose aufgrund einer Leberverfettung. Und das ist das, womit wir uns in der Lebersprechstunde dann beschäftigen, dass wir herausfinden, ob eine Leberfibrose vorliegt. Dann behandeln wir auch seltene Erkrankungen, immunvermittelte Lebererkrankungen, autoimmune Hepatitis, die primärbiliäre Cholangitis, die primär sklerosierende Cholangitis. Dazu haben wir inzwischen eine Spezialsprechstunde eingerichtet.
Also durchaus auch seltenere Lebererkrankungen. Sind es dann eigentlich bei der Leber immer in Anführungszeichen Zufallsbefunde? Oder wenn man zum Arzt geht und einen Blutcheck macht, dass dann erhöhte Werte sind, weil die merkt man ja nicht, die Leber.
Ja, häufig, der häufigste Grund der Vorstellung oder die häufigste Ursache, dass so eine Erkrankung dann diagnostiziert wird, sind erhöhte Leberwerte, die im Rahmen einer Routinekontrolle oder einer Überprüfung vor einem operativen Eingriff zum Beispiel durchgeführt werden. Bei Diabetikern und Patienten mit Übergewicht ist das inzwischen ein bisschen anders, weil auch viele Hausärzte dann gezielt natürlich nach einer Leberverfettung gucken, weil das damit assoziiert ist, sodass natürlich in verschiedenen Konstellationen auch gezielt danach verhandelt wird dann.
Aber es gibt bei der Leber noch nicht so einen standardisierten Check-up wie Darmkrebsvorsorge oder Brustkrebsvorsorge, das ist jetzt immer noch was dann eben durch diese, wie gesagt, schon Themen rauskommt sozusagen.
Ja, genau. Das ist eine anlassbezogene Untersuchung wahrscheinlich und bis auf natürlich im Check-up 35 jetzt die serologischen Tests auf Hepatitis C und B. Und dann haben wir natürlich auch immer mal wieder gerade junge Menschen, die Symptome einer Lebererkrankung haben. Das gibt's auch. Die Leber verursacht ja keine Schmerzen, aber Müdigkeit zum Beispiel, die dann abgeklärt wird, zum Beispiel eine Gelbsucht, zum Beispiel starker Juckreiz der Haut, Gerinnungsstörungen, das sind alles Dinge, die dann dazu führen würden, dass der Hausarzt in seiner Überprüfung auch die Laborwerte mittestet.
Und das wären auch Symptome, was Sie gerade erwähnt haben mit Juckreiz oder sehr schlapp, dass man dann, wenn das länger anhält, auch mal deshalb dem Hausarzt Bescheid gibt und sagt, Mensch, da ist irgendwie komisch. Also durchaus auch was, was man den Hausarzt sagen sollte dann.
Ja, das wissen aber auch die Hausärzte, wenn eine verstärkte Müdigkeit über einen längeren Zeitraum bleibt und die jetzt sich nicht durch Lebensstilfaktoren erklären lässt, wie zum Beispiel Schichtarbeit, sage ich mal, jetzt als sehr plakatives Beispiel, dann wird der Hausarzt in seiner Überprüfung neben dem Blutbild, neben den Schilddrüsenwerten sicherlich auch die Leberwerte mit kontrollieren.
Okay. Gut, ist ja wichtig, weil man es ja selber nicht spürt. Was gibt es denn da jetzt, wenn man an, das ist natürlich bei jeder Erkrankung wahrscheinlich unterschiedlich, aber wenn Sie sogar mit seltenen Erkrankungen, Lebererkrankungen beschäftigt sind, wie sind denn da die Therapien? Was tun Sie denn dann?
Ja, also am liebsten rede ich natürlich über die Hepatitis C, die können wir heilen. Dafür gab es ja auch den Nobelpreis vor einigen Jahren. Das ist sicherlich die Erfolgsgeschichte der Leberheilkunde schlechthin, dass wir diese Erkrankung in den Griff gekriegt haben. Mhm. Und man sieht es auch an der Statistik und auch an den Belegungen bei uns auf Station. Eine Leberzirrhose aufgrund einer Hepatitis C ist eine absolute Rarität und diese Patienten tauchen auf der Transplantliste, auf der Warteliste für eine Lebertransplantation nicht mehr auf. Mhm. Vorher haben sie einen Großteil ausgemacht.
Wow.
Jetzt nicht mehr. Aber wir finden auch für alle anderen Lebererkrankungen immer mehr effektive Medikamente. Wir können die autoimmune Hepatitis mit immunsuppressiven Medikamenten behandeln, die wir aus der Rheumatologie übernehmen oder aus der Transplantationsmedizin. Wir können auch die primärbiliäre Cholangitis, das ist eine wahrscheinlich immunvermittelte Erkrankung der kleinen Gallenwege in der Leber, inzwischen mit neueren Medikamenten behandeln. Da gibt es die sogenannten PPAR-Inhibitoren, die seit diesem Jahr auf dem Markt sind und die auch den Juckreiz kontrollieren können und die Müdigkeit, die wir dann natürlich auch einsetzen. Und für die Fettlebererkrankung geht es in Richtung Therapie des metabolischen Syndroms. Und da gibt es die ersten Studien, dass die Abnehmspritzen, die man für Übergewicht und Diabetes einsetzen kann, natürlich auch zu einer Entfettung der Leber führen und zu einem Rückgang der Leberfibrose. Also sind wir sehr hoffnungsvoll, dass wir bald effektive Medikamente auch in dem Bereich haben werden.
Es ist ja irre, wie viel dann da neue Medikamente dann entwickelt werden. Gibt ja auch Erkrankungen, da passiert irgendwie nicht so viel medikamentös. Oder zumindest hört man da weniger von Erfolgen. Wenn ich mir jetzt Demenz oder Alzheimer angucke, da sind ja auch sehr viele betroffen. Je älter die Gesellschaft wird, da gibt es noch nicht so die durchschlagenden Erfolge. Bei der Leber hört sich das jetzt schon sehr hoffnungsvoll an.
Ja, liegt sicherlich auch daran, dass das häufig Erkrankungen sind, die jetzt nicht sehr super selten sind. Mhm. Ja, die gibt es natürlich auch, wo wir dann nicht mehr so viel Medikamente haben. Und ich glaube, gerade bei der Leberverfettung, von der ein Viertel der Weltbevölkerung auch in Westeuropa betroffen ist, die müssen jetzt nicht alle behandelt werden, sondern nur die, die eine Fibrose haben. Das ist der kleinere Teil davon. Das finden wir durch die Elastographie bei uns in der Lebersprechstunde raus.
Was ist das? Was
die Elastographie. Bei der Elastographie wird eine Ultraschallwelle in die Leber geschickt. Mhm. Und die Auslenkung der Ultraschallwelle, daraus können wir errechnen, wie hart die Leber ist.
Ah.
Und die interessante Geschichte ist, dieses Verfahren wurde eigentlich mal entwickelt, um den Reifegrad des Camemberts zu untersuchen.
Okay.
Ja, das führt immer wieder zu Lachen, wenn ich die Geschichte erzähle, weil man den Käse nicht ständig anschneiden wollte und man wollte die Schale nicht verletzen. Man musste einfach gucken, ist der jetzt noch flüssig oder ist der eigentlich schon hart?
Oh, gut.
Das hat nicht gut funktioniert. Und der Ingenieur hatte aber erfreulicherweise einen Arzt im Freundeskreis, der dann gesagt hat, gib mir das mal für meine Patienten mit Hepatitis C. Die hat man früher auch alle paar Jahre biopsieren müssen. Da hat es sehr gut funktioniert. Und das ist jetzt das Verfahren der Wahl, nicht invasiv, um eine Leberfibrose zu diagnostizieren.
Also in Frankreich wahrscheinlich entwickelt.
In Frankreich entwickelt,
alles
genau.
Klar, ja. Okay, dann ist ja gut. Sehr gut. Okay, was ich noch spannend finde, wir hatten es vorher schon von dem Reformhaus, hat Ernährung irgendeinen Einfluss? Also Alkohol, viele Kalorien, das lassen wir jetzt mal, haben wir schon diskutiert, das brauchen wir jetzt nicht nochmal aufgreifen, glaube ich, aber das Thema Ernährung, also kann ich irgendwas essen, was meine Leber besonders gerne mag, oder was die gar nicht mag? Gibt es da Sachen, auf die ich aufpassen sollte?
Also es gibt in dem Sinne keine Leberdiät. Die Leber muss ja alles verstoffwechseln, was wir zu uns nehmen. Das heißt, wir können jetzt nicht auf irgendwas verzichten. Wir brauchen Eiweiß, wir brauchen Fette, wir brauchen auch Zucker. Und das müssen wir alles zu uns nehmen. Aber man kann schon sagen, dass so wie das für alle anderen Organe auch zutrifft, dass eine gesunde Ernährung, eine mediterrane Kost mit ausreichend Gemüse und Obst in vertretbaren Mengen sicherlich auch für die Leber förderlich ist. Mhm. Problematisch neben Alkohol ist tatsächlich Fruchtzucker. Mhm. Das hört sich jetzt ein bisschen widersprüchlich an, weil der ist ja im Obst drin und Obst ist ja gesund. Aber wir sprechen hier von industriell aufbereitetem Fruchtzucker, der ein Fertiglebensmittel ist. Mhm. Und da haben wir ganz andere Mengen, die in der Leber dann auch aufgrund der Art und Weise, wie dieser Zucker verstoffwechselt wird, eine Neigung dazu, das sehr schnell in Form von Fett zu speichern. Das ist dieses, was jetzt ja auch gerade bei der Coca-Cola-Rezeptur wieder durch die Presse ging, High Fructose Corn Syrup. Mhm. Also das ist hochkonzentrierter Fruchtzucker zum Süßen, der in entsprechenden Mengen für die Leber problematisch ist. Also damit sollte man aufpassen. Das heißt, das sind Fertigsnacks oder gesüßte Getränke. Die sind jetzt nicht grundsätzlich schädlich, aber die Menge ist die hier... unter Umständen dann das Problem.
Da hilft es dann auch nicht, wenn ich Cola Zero trinke.
Wie ist in Cola Zero ist kein Fruchtzucker drin.
Ah, okay. Ja. Dann wäre das zumindest für die Leber besser.
Ja, das wäre
Ansonsten weiß ich es nicht, aber für die Leber zumindest.
Ja, das wäre von der Fruchtzuckerproblematik besser. Mhm. Dann fragen viele Patienten immer bezüglich einer Leberkur. Ob man mal fasten sollte für die Leber. Mhm. Die Leber arbeitet ja jeden Tag unseres Lebens 24 Stunden. Da wäre es schon auch nicht nachvollziehbar, dass eine vierwöchige Umstellung infolge einer Fastenkur der Leber wahnsinnig helfen würde. Ja, man kann das machen. Das hat sicherlich einen starken psychologischen Effekt auch und ist sinnvoll, um das Leben nochmal neu nachzujustieren vielleicht. Aber für die Leber sind solche Fastenkuren nicht erforderlich.
Okay, also die unterstütze ich damit nicht nachhaltig.
Ja, sondern
okay.
Da ist eher langfristig Alkohol in Maßen, 10 Gramm Frauen, 20 Gramm Männer pro Tag, darunter bleiben. Und dann eine mediterrane Kost mit wenig Fertiglebensmitteln oder gesüßten Getränken auch am besten meiden.
Okay. Gibt's noch was, das war auch ganz vorher kurz ein Thema bei Kindern, weil Sie gesagt haben, manchmal muss schon dann transplantiert werden, wenn dann ein Elternteil dem Kind, das sind ja dann angeborene Erkrankungen wahrscheinlich. Wie häufig kommt das vor?
Das ist erfreulicherweise selten und also es gibt ja zwei Indikationen eigentlich für die Lebertransplantation im Kindesalter. Das sind einmal genetische Stoffwechseldefekte. Dafür funktioniert die Lebertransplantation sehr gut. Und das zweite sind anatomische Anomalien, zum Beispiel, dass die ableitenden Gallenwege nicht angelegt sind. Auch da ist natürlich dann, wenn andere Manöver nicht helfen, die Lebertransplantation erforderlich. Mhm. Und das funktioniert sehr gut. Mhm. Ja. Okay. Aber das sind Patienten, die werden in Zentren behandelt, auch mit Kinderorgantransplantationsprogramm. Das ist nichts, was wir am Klinikum Esslingen machen. Mhm. Wir arbeiten mit dem Transplantationszentrum in Tübingen zusammen und würden unsere erwachsenen Patienten dann nach Tübingen schicken, wenn eine Listung zur Lebertransplantation erforderlich ist.
Und wenn die Leber wirklich so geschädigt ist, dass sie transplantiert werden muss, also wenn sie selber ihre Aufgabe nicht mehr in der Lage ist zu erfüllen, sowas wie Dialyse gibt es da noch nicht, dass man das sozusagen extern macht, dass die Leber diese Verstoffwechselung sozusagen extern erledigt wird.
Ja, ich habe, das ist ja auch mein Forschungsgebiet mal mit gewesen. Während meines Forschungsaufenthaltes in den USA war ich am Transplant Research Institute in California. In Sacramento, da haben wir versucht, eine bioartifizielle Leber als Leberdialyse herzustellen. Und es geht nicht nur mit Membranen und Filtern, so wie bei der Dialyse, sondern sie brauchen für die Stoffwechselprozesse auch Leberzellen. Und es gab zwei Ansätze, entweder man nimmt so leicht, nicht hochmaligne Tumorzellen, die man dann einkapselt die die Stoffwechselfunktion übernehmen oder eben Leberzellen von Schweinen. Mhm. Man hat sehr euphorisch Studien durchgeführt, die leider alle negativ waren, sodass man heute an einer Lebertransplantation, wenn wir von einem chronischen Leberversagen sprechen, da kommt man eigentlich aktuell nicht dran vorbei.
Okay, gut.
Erfreulicherweise ist das so, das kann ich vielleicht auch noch ergänzen, dass die Organe nicht mehr nach Wartezeit vergeben werden. Das heißt, man verpasst nichts, sondern auf der Warteliste geht es nach Dringlichkeit. Mhm. Das heißt, wenn man sehr krank ist, kommt man auf der Warteliste für eine Lebertransplantation auch sehr schnell ganz nach oben.
Wie lange kann ich denn warten, wenn meine Leber jetzt versagen würde heute?
Also bei einem akuten Leberversagen, zum Beispiel als schwere Arzneimittelnebenwirkung, dann wird man HU gelistet, das steht für High Urgency. Das heißt, man geht ganz oben auf die Liste und normalerweise ein Eurotransplant, Deutschland hat sich mit anderen europäischen Ländern für die Organvergabe zusammengeschlossen, wird das dann innerhalb weniger Tage realisiert. Bei einem chronischen Leberversagen, bei einer Leberzirrhose, hängt das tatsächlich davon ab, wie krank man ist.
Ja, sehr, sehr spannend. Wir haben sehr viel über die Leber gelernt. Vielen, vielen, vielen Dank und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Deine Gesundheit, der Podcast aus dem Klinikum Esslingen. Neue Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt.